Kontinuitäten des Antisemitismus. Ein zweiteiliger Podcast vom Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst. Das Forum ist ein Projekt der Amadeo-Antonio-Stiftung. Im Studio sind Fabian Bechtle und Leon Kahane.
Hallo.
Hallo.
Seit einem Jahr veranstalten wir als Forum in der Berliner Volksbühne die Reihe Kontinuitäten des Antisemitismus. Und was bisher dort besprochen und gesagt wurde, welche Themen und Thesen dort eine Rolle spielten, fassen wir für euch in zwei Podcasts zusammen.
Ja, vielleicht hören wir doch erstmal in den Ankündigungstext rein.
Die Angst vor Kultur- und Identitätsverlust hat einen zentralen Platz in gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Debatten eingenommen. Daraus folgt eine Partikularisierung in Freund-Feind-Antagonismen und eine Emotionalisierung von Politik. Die Idee einer universalistischen Gesellschaft scheint ein Auslaufmodell zu sein. Eine Zunahme antisemitischer Rhetoriken und Stereotypisierungen, besonders im Rückgriff auf Verschwörungstheorien, zeigt, wie kultiviert und tradiert der Antisemitismus und seine Codes sind. Die Kontinuitäten des Antisemitismus sind Anlass der neuen Veranstaltungsreihe des Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst im Grünen Salon, in der die Bedeutung von Antisemitismus in aktuellen politischen Debatten herausgestellt und reflektiert wird.
Und was sind denn nun eigentlich die Kontinuitäten des Antisemitismus?
Also, da gibt es natürlich ganz verschiedene, aber dazu kommen wir noch. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass sie besonders in der Kultur sichtbar werden. Dort verfestigen sie sich und dort halten sie sich am längsten. Das sieht man zum Beispiel in der Sprache oder in den Bildern einer Gesellschaft. Deshalb findet die Reihe in einer Kulturinstitution statt und deshalb werden auch jedes Mal andere Aspekte dieser kultivierten und tradierten antisemitischen Kontinuitäten besprochen. Wir versuchen also, diese etwas abstrakte These von den Kontinuitäten mit konkreten Beispielen zu beschreiben und greifbar zu machen. Dadurch wird dann auch deutlicher, an welchen Stellen es einen Rückgriff auf antisemitische Weltbilder gibt und wo der Antisemitismus gesellschaftskulturell anschlussfähig ist.
Fangen wir am besten gleich mit dem Thema der ersten Veranstaltung an. Märtyrerkult und populistische Bewegung. Warum dieses spezielle Thema? Also uns war als Auftakt wichtig klarzustellen, dass der Antisemitismus keine Domäne einzelner politischer Lager ist, sondern sogar weit voneinander entfernte politische Akteure hinter sich versammeln kann. Er kann also durchaus ein verbindendes Element in einer konfliktbeladenen Gesellschaft sein. Und das lässt sich so auch global beobachten.
Das bedeutet also, dass er sich über politische Extreme hinwegsetzt und so für die gesamte Gesellschaft attraktiv ist.
Genau, und es wurde dort darauf hingewiesen, dass Rechtsextreme und Islamisten deutliche Überschneidungen in ihren antisemitischen und patriarchalen Weltbildern zeigen. Wir hören mal in einen O-Ton von Veronika Kracher rein, die bei der ersten Veranstaltung mit auf dem Podium saß. Veronika ist freie Journalistin und Referentin. Sie publiziert zur Alt-Right-Bewegung, Antisemitismus sowie feministischer Gesellschaftskritik und beschäftigt sich mit der Internet-Subkultur der Incels. Und 2020 veröffentlichte sie ihr Buch Incels – Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults im Ventilverlag.
Incels und das für mich ist da auch der Anknüpfungspunkt, sind ebenfalls vehemente Gegner einer Moderne. Und bei Incels ist die Moderne ja auch jüdisch konnotiert. Wenn man sich auf diesen Foren umschaut, dauert es keine 3 Minuten, bis man auf irgendwelche antisemitischen Memes oder Verschwörungstheorien stößt. Incels sind auch Anhänger der althergebrachten antisemitischen Theorie, dass Juden quasi schuld am Feminismus seien und demzufolge natürlich auch schuld daran, dass Frauen nicht mit Incels schlafen wollen, weil sie vom weil der Feminismus sie irgendwie da geleitet hat, dass sie nur mit attraktiven Supertypen, diesen Chats, schlafen möchten. Und demzufolge ist natürlich die von den Incels intendierte Incel-Rebellion, die Leute wie Ali Roger oder Alec Manassian, wie sie alle heißen, anstreben, ist natürlich ein Kampf gegen die Moderne. Die Gesellschaft, die Incels anstreben, ist tatsächlich dem Kalifat des Islamischen Staates nicht unähnlich. Es gibt auch tatsächlich mehrere Incels, die den Islamischen Staat glorifizieren und als Idealgesellschaft betrachten. Weil diese Idealgesellschaft der Incels, die halt auch speziell im Islamischen Staat verortet wird, eine Gesellschaft ist, in der eben so die komplette Herrschaft über den weiblichen Leib das A und O ist.
Und der Märtyrerkult steht im Zentrum dieser Ideologien und Ikonografien, also der Bilder, seien es Geschlechterbilder, Rollenbilder oder zum Beispiel Heldenbilder, mit denen man sozialisiert wurde und mit denen man sich folglich auch identifiziert.
Okay, dass wir hier Antisemitismus finden, ist nicht weiter überraschend, aber lass uns nochmal zur Kultur zurückkommen.
Klar, auch in weit weniger radikalen Bewegungen als dem Islamismus und Rechtsextremismus gibt es ein starkes Bedürfnis nach Figuren, die sich vermeintlich opfern, um zum Beispiel das korrupte System in Anführungszeichen zu stürzen. Diese selbsterklärten Märtyrer können Parteien und außerparlamentarische Bewegungen inspirieren und ihren politischen Kurs lenken, indem sie lagerübergreifende populistische Botschaften wie zum Beispiel Volk gegen die Elite etablieren. Hierbei handelt es sich meistens um Figuren, die gar nicht mehr konstruktiv und politisch argumentieren, sondern sich vielmehr über den vermeintlich notwendigen Schutz der eigenen Kultur und der eigenen Identität in einen dauerhaften Widerstandsmodus hineinsteigern.
Was hier klar geworden ist, um die Bewegung nicht zu gefährden, werden Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit entweder ganz explizit oder sie werden geleugnet, weil man sich natürlich überhaupt nicht mit solchen Extremisten und deren Weltbildern assoziieren kann. Und stattdessen werden diese Tatsachen als Kollateralschäden relativiert, wie wir das beim israelbezogenen Antisemitismus sehen. Oder, und das sehen wir wiederum beim klassischen Antisemitismus, gar als aktiver Widerstand gegen eine gesellschaftliche Elite affirmiert.
Was die also gemeinsam haben, ist, dass politische Normen auf allen Ebenen in Frage gestellt und ausgehebelt werden. Und daran schließt sich die Frage an, ob diese Bewegungen sich mehr durch gemeinsame Feindbilder und ihren Personenkult konstituieren, als durch ein Interesse an tatsächlicher politischer Gestaltung.
Ich habe das Gefühl, dass wenn wir von Bewegung sprechen, wir auch immer wieder mit der Leugnung von Wahrheit zu tun haben. Das ist sozusagen die Grundbedingung für einen Führerkult, für Verschwörungsideologie und dann auch immer für Antisemitismus.
Dazu hat doch Samuel Salzborn in einem unserer Forum-Interviews mal Folgendes gesagt. Kurz noch zu Samuel Salzborn. Er ist Sozialwissenschaftler und forscht zu Antisemitismus und Rechtsradikalismus. Und seit 2020 ist er der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin. Und ja, den hören wir uns mal kurz an zum Thema Wahrheit.
Also wenn man sich die Entwicklung postmoderner Ideologie in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschaut, ist doch ein ganz wesentlich zentrales Problem, dass etwas, was in den Grundlagen angedacht war, mittlerweile radikal vollzogen wird, nämlich die Inabredestellung von Wahrheit. Ich glaube, das ist das zentrale Schlüsselproblem. Innerhalb von politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Debatten kann man immer über Deutungen streiten, aber diese Form von Streit und Auseinandersetzung, von Kontroversität, von Pluralismus als Wesenskern der Demokratie, liegt erstmal die Annahme zugrunde, dass wir quasi über unterschiedliche Deutungen streiten, aber nicht über die Frage von Faktizität. Und das ist meines Erachtens das zentrale Problem der Postmoderne, dass sie das in Abrede stellt, also dass sie unterstellt, es gebe so etwas wie Wahrheit nicht. Und damit, und das ist sozusagen das eigentlich Paradoxe, sich selbst in diesen Status intronisiert. Also im radikalen Gestus der Verneinung und der Verleugnung von Wahrheit wendet man sich selber sozusagen eigentlich zu denjenigen, die nur noch in der Lage sind, zu erkennen, was wirklich ist. Und damit sozusagen haben wir es mit einem am Ende in der Konsequenz totalitären Denken in der Postmoderne zu tun, weil sie eben genau den Pluralismus in Frage stellen über den Umweg der Konterkarierung eines grundsätzlichen Wahrheitspostulates, das am Ende dann eben diese Form von radikalem Subjektivismus an die Stelle setzt und damit statt eines Streites, eines pluralistischen Streites um die Frage, wie Gesellschaft und Politik funktionieren soll, eigentlich ein postmodernes Heilsversprechen setzt, bei dem am Ende eben nur noch die Postmodernisten quasi mehr oder weniger totalitär entscheiden wollen, was denn dann ihrem Postulat von angeblicher Nichtwahrheit entspricht.
Das bedeutet also, dass die Leugnung von Wahrheiten oder der Existenz von Wahrheiten selbst zu einer Art ultimativer Wahrheit wird.
Ja, das stimmt. Aber ich möchte nochmal zurück zu den Bewegungen, denn wie wir ja schon bemerkt haben, können sie alle möglichen Lager integrieren. Das passiert in der Regel über impliziten und expliziten Antisemitismus.
Weil Bewegungen mehr an das kollektive kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft appellieren als an Fragen der Tagespolitik. In der deutschen Kulturgeschichte ging Antisemitismus und solche Bewegungen oft Hand in Hand. Und wenn man im Kontext der deutschen Geschichte von Antisemitismus, Bewegungen und Kultur redet, wird ein Begriff ganz zentral, über den wir heute noch gar nicht geredet haben. Du ahnst es schon?
Ja, ich ahne es, der Kulturpessimismus. Und der Kulturpessimismus ist ein zentraler Aspekt, wenn wir über Bewegungen sprechen, die politische Lager, die sich eigentlich spinnefeind sind, zusammenführen. Also letztendlich bildet sich über den Kulturpessimismus eine Art Querfront.
Wir haben doch mal eine kurze Zusammenfassung des Kulturpessimismus geschrieben. Lies doch bitte mal vor, Fabian.
Ja, wo ist er denn? So, hier. Der Kulturpessimismus ist eine Abwehr von Modernität. Er blockiert fortschrittliche Entwicklungsmöglichkeiten und die Suche nach neuen Chancen. Damit bedroht der Kulturpessimismus die Entwicklung des Individuums, das seine Identität über die Nutzung und Gestaltung der Freiheit bilden möchte. Zusätzlich wehrt Kulturpessimismus die Entwicklungsmöglichkeiten ab, die das Zusammenwachsen einer globalen Welt und die Geltung universaler Werte bieten. Stattdessen entsteht der Wunsch nach einer ungebrochenen Identität, die sich an tradierten Gesellschaftsrollen orientiert. In der Verdrängung und Auflösung dieser starren Rollen durch Fortschritt und Moderne sehen Kulturpessimisten also eine direkte Gefahr für ihre Identität. Einzig ein radikaler Richtungswechsel kann ihrer Meinung nach diese Dynamik aufhalten. Das bedeutet auch, dass es schlicht darum geht, die Zugehörigkeit zur Gruppe zu artikulieren und das Selbstverständnis dieser Gruppe bedeutet, eben nicht verantwortlich für das Übel der Welt zu sein. Man nimmt sich selbst aus der Verantwortung. So muss die Gesellschaft also erst gar nicht kulturkritisch gestaltet werden, sondern es muss lediglich das Fremde, das die Gruppe gefährdende Element vernichtet werden.
Und das waren und sind in der Regel die Juden. Wie hat sich dieser Kulturpessimismus in der Realität entwickelt und wie zeigt er sich eigentlich tatsächlich? Der Historiker Fritz Stern hat in seinem Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr beschrieben, wie der Nationalsozialismus von kulturpessimistischen Denkern ideologisch vorbereitet wurde. Paul de Lagarde, Julius Langbehn und Möller van den Broek haben einer antimodernen und völkischen gesellschaftlichen Bewegung sozusagen eine Stimme gegeben. So eine gefühlte kulturelle Unzufriedenheit hat immer größere Teile des sogenannten Volkes erfasst und hat allmählich Eingang in die reale Politik gefunden. Die Feindschaft gegenüber Modernität, Demokratie, Liberalismus und den Juden ist in den Nihilismus der Hitlerbewegung gemündet und half letztlich so das Dritte Reich herbeizuführen.
Zum Hintergrund von Fritz Stern. Fritz Stern war ein US-amerikanischer Historiker deutscher Herkunft. Zu Sterns Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte der Geschichtsschreibung und die kulturelle und politische Geschichte des modernen Europas, insbesondere Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Intensiv beschäftigten ihn mit Blick auf das eigene Schicksal als jüdischer Immigrant die Gründe des Scheiterns der Weimarer Republik und die Merkmale des Nationalsozialismus. Stern promovierte 1953 mit seiner Arbeit über Kulturpessimismus als politische Gefahr. Okay, und dann wäre vielleicht auch noch wichtig zu klären, warum diese Feindbilder, warum Modernität, warum Demokratie, Liberalismus und warum die Juden. Die Moderne beschreibt eine Epoche, die Demokratie eine Staatsform und der Liberalismus eine politische Weltanschauung. Und die Juden sind eine Gruppe von Menschen. Warum denn nun ausgerechnet die Juden?
Das personifizierte Feindbild oder der Störfaktor einer ursprünglichen Gesellschaft, die quasi auf einer ablehnenden Gegenkultur zur Moderne aufbauen sollte, waren und sind bis heute für solche Leute vor allem die Juden. Die Juden sind für sie die Wurzellosen und stehen damit stellvertretend für den westlichen Kapitalismus, für die Moderne und die Globalisierung. Kulturpessimisten sehen sich aber nach einer vollkommenen und abgeschlossenen Form der Gesellschaft. Sie ertragen keine Komplexität und keinen Pluralismus. Deshalb definieren sie die Gesellschaft autoritär.
Ja, und abgeschlossene Gesellschaft, also auch ein abgeschlossenes Weltbild, unterkomplex, autoritär und völkisch, also das sind alles Attribute, die wir gerade im Umfeld dieser ganzen Querdenkerbewegung beobachten können. Sie benutzen die Frustration und die Verunsicherung durch die Pandemie, um diese Situation politisch zu instrumentalisieren. Also als Reaktion auf die Corona-Pandemie wurde das Virus in rechten Foren sogar als Beschleuniger des Untergangs gefeiert. Die wollen den Zusammenbruch der Demokratie und sie wollen den Zusammenbruch der offenen Gesellschaft, koste es, was es wolle. Und das bereitet ihnen auch keine Gewissensbisse, weil diese Rechtsextremen das alles als großen Märtyrerkampf empfinden und auch als großen Märtyrerkampf feiern. Und das ist genau diese verdrehte Wahrnehmung von Moral, die wir auch und gerade am aktuellen Beispiel der Corona-Proteste sehen. Also wie nennt man die eigentlich, die Leute? Corona-Leugnerin oder Corona-Verschwörungsgläubige?
Naja, was sie eint, sind die Verschwörungsideologien. Und die sind strukturell antisemitisch. Strukturell meint hier zum Beispiel, dass jemand wie Bill Gates ganz klassischen antisemitischen Angriffen ausgesetzt wird und auch zu einer jüdischen oder wahlweise zionistischen Weltverschwörung gezählt wird, obwohl er selbst gar kein Jude ist. Umgekehrt ist es aber auch keine Solidaritätsbekundung mit Jüdinnen und Juden, wenn Menschen auf diesen Demos gelbe Sterne mit der Aufschrift ungeimpft tragen, sondern sie wollen damit zeigen, dass sie genauso große Opfer sind wie die Juden während der Shoah. Das ist natürlich hochgradig paradox und wirr, denn ihrer Verschwörungsideologie folgend sehen sie sich ja gerade als Opfer von Juden respektive einer jüdischen Weltordnung oder Weltverschwörung.
Das könnte für uns Marina Weißband ein bisschen entwirren. Marina ist ja nicht nur Politikerin, sondern auch Psychologin.
Ja, außerdem ist sie Expertin für digitale Partizipation und Bildung. Von 2011 bis 2012 war sie politische Geschäftsführerin der Piratenpartei in Deutschland, wo sie für die Meinungsbildung innerhalb der Partei und für die Repräsentation nach außen zuständig war. Heute engagiert sie sich bei den Grünen in den Themenbereichen Digitalisierung und Bildung. 2013 erschien ihr Buch Wir nennen es Politik im Tropenverlag. Hören wir mal, was sie zu sagen hat.
Die jüdische Kultur ist über 5000 Jahre alt und hat sich in der Diaspora, in der Zerstreuung, halbwegs gehalten und ist stabil geblieben. Und wir haben so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl mit äthiopischen Jüdinnen. Das heißt, wir haben etwas erhalten können, das eine Basis, einen Zusammenhalt bietet. Es gibt eine Form von Opferneid, aber nicht, weil es Opfern so gut geht oder in dieser Gesellschaft so gut geht. Gerade wenn man nicht in der Haut steckt, merkt man ja auch nicht, wie schlecht es Opfern von Antisemitismus und Rassismus geht. Was man aber durchaus merkt, sind die Schutzmechanismen, die sie aufgebaut haben. Wie Solidarität, wie Zusammenhalt, wie kleine Geheimnisse, die man miteinander teilt und an denen die Mehrheitsgesellschaft aus guten Gründen keinen Anteil hat. Und Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft sehen sich selbst angegriffen durch eine sich verändernde Welt, finden aber selbst keine solchen Schutzmechanismen und haben sie auch nie entwickeln müssen.
Müssen Minderheiten es aushalten, dass ihre Symbole und ihre Codes von Menschen verwendet werden, die sich anders nicht zu behelfen wissen?
Ich finde es ganz wichtig, die Aneignung von Zeichen und Codes von Minderheiten ist Ausdruck genau desselben Schutzes, derselben Solidarität, die Minderheiten untereinander genießen. Und es ist auch Ausdruck eines Wunsches nach Anerkennung des eigenen Leids, habe ich das Gefühl. Das ist vor allem bei Leuten das Ding, die sagen, ja, ich hatte Großeltern im Holocaust oder die sich selber irgendwelche jüdische Verwandtschaft konstruieren oder die auf den Anti-Corona-Demos mit dem David-Stern und ungeimpft rumlaufen. Sie versuchen sich selbst einen Opferstatus zuzuschreiben, der gesellschaftlich anerkannt ist. Und der Opferstatus der Juden der Shoah ist anerkannt, um ihr eigenes Leid zu legitimieren. Und ich sehe das besonders dann, wenn Menschen versuchen, selbst zu Minderheiten zu gehören, obwohl sie es nicht tun. Genau, sie sehen die Schutzmechanismen von Minderheiten, sie sehen die guten Seiten, sie sehen natürlich nicht den Schmerz, auf dem das alles fußt. Und daraus entwickelt sich Neid.
Wir sehen also, nachdem wir diese drei Stimmen nun gehört haben, dass Antisemitismus sehr viel damit zu tun hat, wie Menschen ihre eigenen Konflikte lösen oder eben nicht zu lösen in der Lage sind. Juden sind über die Jahrhunderte zu einer Projektionsfläche geworden, auf die Menschen, Bewegungen oder sogar ganze Staaten ihre inneren Konflikte externalisieren, also auslagern, um sich von ihnen zu entlasten und zu befreien. Deshalb sind Juden dann auch immer irgendwie schuld am Übel der Welt.
Und darüber sprechen wir dann auch in der nächsten Folge des Podcasts.
Das sollten wir unbedingt tun. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald und auf Wiederhören.
Ja, tschüss und
ciao.
Kontinuitäten des Antisemitismus. Ein zweiteiliger Podcast vom Forum Demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst.